unsere Beiratssitzung vorantritt in die Tagesordnung noch einige organisatorische Hinweise. Das Ganze findet, wie wir sehen und wie wir hören, im Videoformat statt. Ich bitte bei Wortmeldungen die Chatfunktion möglichst zu nutzen und ich bitte bei Nicht-Nutzen des Rederechts die Stummfunktion entsprechend einzuschalten. Das Ganze ist aber natürlich entsprechend ja auch bekannt. Ich eröffne die 82. Sitzung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung mit unserem öffentlichen Fachgespräch zum Thema indigene Völker und Umweltschutz. Begrüßen darf ich zunächst natürlich alle Mitglieder des Beirats, aber ganz herzlich natürlich auch die geladenen Sachverständigen. Zunächst Frau Dr. Eliane Fernandez-Ferreira und Frau Dr. Almut Schilling-Facker-Flohr. Herzlich willkommen bei uns in der Runde. Freut uns, dass Sie entsprechend auch die Zeit gefunden haben, uns zur Verfügung zu stehen. Herzlich willkommen. Ich begrüße auch die zugeschalteten Gäste, auch den Herrn Bauernfeind vom Bundeskanzleramt. Herzlich willkommen in der Runde und stelle dann auch gleich unsere Gäste ganz kurz vor. Zunächst Frau Dr. Eliane Fernandez-Ferreira. Frau Dr. Fernandez-Ferreira ist Ethnologin und arbeitet seit 2004 mit dem Volk der Ashaninka vom Fluss Amunia im Amazonasgebiet Brasiliens im Bundesstaat Acre, wo sie sich auch zurzeit befindet. Also nach unseren Recherchen müsste es dort circa 6 Stunden früher von der Uhrzeit her sein. Im Jahr 2007 hat sie an der Universität Bremen über die Nutzung des Internets durch die brasilianischen indigenen Völker promoviert. In Deutschland hat sie Bücher und Artikel zur Situation der indigenen Völker Brasiliens veröffentlicht. Für ihr Engagement für die Rechte der brasilianischen indigenen Völker erhielt Frau Eliane Fernandez-Ferreira im Oktober 2013 die Ehrenmitgliedschaft der Gesellschaft für bedrohte Völker. Freut uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen. Dann komme ich zu Frau Dr. Almut Schilling-Facker-Flohr. Frau Facker-Flohr hat an der Universität Wien im Bereich der Kultur- und Sozialanthropologie zu Rechten indigener Völker in der neuen Verfassung Boliviens promoviert. Danach arbeitete sie als Postdoktorandin am GIGA, das ist das German Institute of Global and Area Studies, in Hamburg und leitete mehrere Forschungsprojekte an der Stelle. Derzeit ist sie als Postdoc an der Universität Osnabrück und als assoziierte Wissenschaftlerin am GIGA tätig. Ihre Forschung beschäftigt sich mit Umweltgovernance, mit Wirtschaft und Menschenrechten, mit Partizipation, mit Rohstoffabbau und dem Agrobusiness in Lateinamerika. Auch an Sie einen herzlichen Willkommensgruß an dieser Stelle. Noch einige Hinweise. Wir haben alle auch zur Vorbereitung entsprechende Präsentationen unserer Sachverständigen ausgehändigt bekommen. Diese liegen vor in den Ausschussdrucksachen entsprechend, also von beiden Sachverständigen. Die heutige Sitzung wird im Parlamentsfernsehen auch übertragen werden, ab morgen dann abrufbar. Im Laufe des Tages wird die Sitzung eingestellt. Es wird heute deshalb auch ein Wortprotokoll erstellt werden. Die Sitzung wird, wie gesagt, aufgezeichnet. Wir schlagen vor, dass die Eingangsstatements rund 10 Minuten betragen dauern sollen. Sie sehen auch im Hintergrund eine entsprechende Uhr. Die wird sich dann auf rot umstellen, sollte die Zeit überschritten werden. Wir schließen dann mit 2 Fragerunden an die entsprechenden Vorträge an und wollen circa um 19.15 Uhr spätestens auch mit der Sitzung dann enden. Wenn sich hier kein Widerspruch ergibt, dann verfahren wir so und kommen gleich zu den Vorträgen. Wir starten mit der Frau Dr. Fernandez-Ferreira. Frau Ferreira, Sie haben das Wort für Ihren einführenden Vortrag.
Vielen Dank, Herr Lenz. Ich danke dem Deutschen Beirat für diese Einladung für so ein wichtiges und brisantes Thema, was wir gerade erleben, vor allem wenn man hier in Brasilien lebt. Und ich danke sehr und ich weiß, dass viele meiner Kollegen, Indigenen und Nicht-Indigenen aus Brasilien, wir danken sehr, dass sie Interesse an diesem Thema haben, weil wir brauchen ja Partner um gegen die aktuelle Situation zu kämpfen. Wie Sie wissen, die aktuelle Regierung Brasiliens tut so gut wie alles gegen Umweltschutz. Ich weiß es nicht, ob Sie in Deutschland begleiten, was gerade mit dem brasilianischen Umweltminister, mit dem Herrn Ricardo Salles, der skrupellos ist. Er schämt sich nicht für seine Taten und dementsprechend agieren auch so viele Parteimitglieder des brasilianischen Abgeordnetenkammers und auch des Senats und auch der Präsident Jair Bolsonaro. Und deswegen ist es gerade sehr schwierig für indigene Völker in Brasilien gerade zu leben, zu überleben. Ja, wir kämpfen gegen verschiedene Fronten. Wir haben die Pandemie, die brasilianische Bevölkerung kämpft stark dagegen und auch die indigenen Gemeinschaften, sie leiden auch darunter. Und auf der anderen Seite haben wir dann die brasilianischen Politiker, die versuchen auch, wie Herr Salles bereits letztes Jahr gesagt hat, sie versuchen praktisch die Pandemie auszunutzen, um die Rinderherde vorbeigehen zu lassen. Und das ist wirklich schamlos, das ist skrupellos. Und wenn ich Ihnen sage, dass seit des Anfangs der Regierung von Jair Bolsonaro die Indigenen Brasiliens haben so gut wie keine Unterstützung mehr von der brasilianischen Politik. Auch die aktuelle indigenen Behörde FUNAI ist so gut wie tatlos. Es ist so gut wie nicht mehr vorhanden. Das heißt, früher, in den früheren Regierungen, sie hatten noch einige Institutionen, auch auf Regierungsebene, die versuchten auch die Indigenen zu hören und einige Projekte zu unterstützen, wie es mit dem Amazon Fund war, der durch die brasilianische Entwicklungsbank betrieben wurde, mit Unterstützung von europäischen Ländern wie Deutschland, wie Sie wissen. Und seit 2018 gibt es diese Unterstützung auch nicht mehr. Zum Beispiel, ich arbeite mit dem Volk der Ashaninka und sie hatten von 2015 bis 2017 ein Projekt, das durch den Amazon Fund gefördert wurde. Und es sollte sogar einen zweiten Teil geben. Die Fortsetzung lag schon bei der brasilianischen Entwicklungsbank, aber mit dem Stopp von Amazon Fund, dann hatten die Ashaninka nicht mehr die Chance, deren schönes Projekt fortzusetzen. Wenn Sie mehr Informationen dazu haben möchten, auf der PowerPoint-Präsentation sind einige Angaben zu dem Projekt, das Alto Juruá heißt. Also es geht um die Region vom oberen Juruá-Fluss nahe der peruanischen Grenze. Und außer dieser Probleme, dann versucht die indische Regierung gerade verschiedene Gesetzentwürfe durchzuboxen, die wirklich sehr indigenen und nicht indigenen Gemeinschaften gefährden. Zum Beispiel jetzt im Mai wurde ein Gesetzentwurf akzeptiert, dass der Erhöhung von Umweltlizenzen erlaubt. Das ist der Gesetzentwurf 3729. 2004. Der brasilianische Ashaninka-Vertreter Francisco Pianco, der sagte dazu, die aktuelle brasilianische Regierung versucht, die brasilianische Umweltgesetzgebung im Namen des Fortschritts der Entwicklung zu ändern. Diese Regierung ist skrupellos und möchte einfach den Wald und uns indigene Völker zerstören. Die Genehmigung des Projekts durch die Abgeordnetenkammer am 13. Mai 2021, das Umweltlizenzen flexibler macht, zerstört das, was in Brasilien am reichsten ist, der Wald. Auch der ehemalige Umweltminister Carlos Mink sagte, dass das Projekt, das von der Regierung unterstützt wurde, gegen die Verfassung verstößt. Er sagte, ich zitiere ihn, es würde Prinzipien widersprechen, dem Prinzip des Rechts auf eine gesunde Umwelt, das Vorsorgenprinzip, das Prinzip des Schutzes der biologischen Vielfalt und der indigenen Territorien. Es ist unpassend, dass die Regierung, die brasilianische Regierung, auf den Klimagipfel verspricht, den Umweltschutz auszuweiten, am nächsten Tag 14% des Umweltbudgets zu kürzen und jetzt Umweltlizenzen mit starken Regen auch im Amazonasgebiet zu lockern. Wie Sie sehen, das ist einfach verzweifelnd. Für jetzt die indigenen Vertreter hier in Brasilien, viele von ihnen befinden sich in Brasilien und sie protestieren gegen die verschiedenen Gesetzentwürfe, die gerade von den brasilianischen Abgeordneten versucht werden, sie versuchen, dass diese Gesetzentwürfe durchkommen, zum Beispiel zurzeit sind 4. Es gibt den Gesetzentwurf mit Aktenzeichen PL 490/2007. Zum Beispiel dieser Gesetzentwurf verstößt gegen die ILO-Konvention und erlaubt die Umsetzung von Straßen, großen Landwirtschaftsbetriebe oder auch Viehzuchtbetriebe oder den Bergbau ohne die vorherige freie und informierte Zustimmung der betroffenen Gemeinde zu haben. Und dann gibt es weitere 3 Gesetzentwürfe, die gerade auch beim Parlament praktisch zugestimmt werden sollen, um später beim Senat auch zugestimmt zu werden. Und die indigenen Brasiliens, die erleben dann wirklich eine sehr schwierige Phase mit Pandemie und mit dieser grausamen Regierung, die gerade ist. Und ich würde sehr begrüßen, wenn Sie als Vertreter des deutschen Parlaments die Aktionen der indigenen Brasiliens unterstützen, weil sie brauchen ja Partner an ihrer Seite, um gegen die Weltzerstörung in Brasilien zu agieren, weil das ist wirklich gerade verzweifelnd. Zum Beispiel die Aschanika, sie versuchen jetzt zu verhindern, dass 2 Landstraßen genehmigt werden, weil das wird eine große Umweltzerstörung als Folge haben. Und es wird auch, also diese Straßen, die gefährden ca. 30 indigenen Gebieten in der Region des brasilianischen oberen Juruá-Flusses an der Grenze zu Peru. Und ja, die indigenen Brasilien brauchen unbedingt Unterstützung. Und ich freue mich, dass Sie mir diese Chance gegeben haben, etwas darüber zu sprechen, über diese aktuelle Lage. Ich danke.
Vielen Dank, Frau Fernandes Ferreira, für diese Eindrücke, ja auch für diese Einblicke. Wir kommen im Anschluss auf die Diskussion und auch zu Fragen, zu Rückfragen und entsprechend auch zu weiteren Ausführungen von Ihnen. Aber zunächst hat Frau Dr. Schilling-Facker-Flohr das Wort, um eine kurze Einführung aus Ihrer Sicht zu geben.
Danke vielmals. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Vielen Dank für die Einladung als Sachverständige heute zu dieser wichtigen Sitzung zu indigenen Völkern und Umweltschutz. Internationale Organisationen wie die Internationale Arbeitsorganisation und die Vereinten Nationen sind sich einig darüber, dass indigene Völker entscheidende Akteure des Wandels sind, da ihr Wissen und ihre Praktiken einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele im Rahmen der Agenda 2030 leisten. Zahlreiche Studien belegen, dass indigene Völker circa ein Viertel der globalen Landfläche bewohnen oder nutzen und gerade diese Gebiete oft besonders gut erhalten sind. So sind in etwa 40% aller intakten Ökosysteme und 80% der Biodiversität sowie viele Wälder in indigenen Territorien zu finden. Die Teilhabe indigener Völker an der Umweltgovernance hat sich in den letzten Jahrzehnten klar verstärkt. Hier spielte auch der Gedanke der Umweltgerechtigkeit eine wichtige Rolle. Denn einerseits leisten indigene Völker weltweit einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz und andererseits sind sie von den negativen Auswirkungen des Klimawandels und von Umweltschäden besonders stark betroffen. Diese Vulnerabilität hängt damit zusammen, dass indigene Lebensweisen oft sehr stark von Land und natürlichen Ressourcen abhängen und sie gleichzeitig meist zu marginalisierten Bevölkerungsgruppen gehören, also über wenige technische und ökonomische Mittel verfügen, um negativen Umweltfolgen zu begegnen. Die Teilhabe indigener Völker wurde außerdem wesentlich durch die Anerkennung ihrer Rechte verstärkt. Diese Rechte wurden verbindlich in der ILO-Konvention 169 verankert und Deutschland hat ja erst vor wenigen Wochen den Beschluss gefasst, diese Konvention zu ratifizieren. Außerdem sind ihre Rechte in der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte indigener Völker festgeschrieben. Beispiele für die gestärkte Teilhabe indigener Völker finden sich zum Beispiel in der Biodiversitätskonvention, die nicht nur den Beitrag indigener Völker für den Schutz der Artenvielfalt hervorhebt, sondern auch ihr Recht auf faire Gewinnteilhabe festlegt. Ein weiteres Beispiel ist das Mainstreaming des Prinzips der freien, vorherigen und informierten Zustimmung, das in viele Instrumente der Umweltgovernance Eingang fand, beispielsweise in Nachhaltigkeitszertifizierungen oder in Umweltverträglichkeitsprüfungen. Dennoch, wenn man sich mit der Umsetzung dieser Rechte und Prinzipien näher beschäftigt, und ich habe viele Jahre lang zu diesen Themen gearbeitet, merkt man schnell, dass es noch sehr viel Verbesserungsbedarf gibt. In der Praxis gibt es noch viele Schwachstellen, die einerseits mit den Institutionen der Staaten im globalen Süden zusammenhängen, wie wir von meiner Vorrednerin auch gehört haben, aber auch mit Praktiken transnationaler Unternehmen oder gängigen Auditierungs- und Zertifizierungssystemen. Nun zur Klimapolitik. Es war für indigene Völker früher nur möglich, an den Verhandlungen der UNFCCC, also der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, teilzunehmen, indem sie von NGOs oder von Staaten eingeladen wurden. Und sie hatten darin keinen eigenen Status. Doch bei der COP21, aus der auch das Pariser Übereinkommen hervorging, wurde eine eigene Plattform für lokale Gemeinschaften und indigene Völker gegründet. Außerdem spielt die indigene Fraktion, der Indigenous Caucus, weiterhin eine wichtige Rolle für den Austausch indigener Repräsentanten und die Formulierung gemeinsamer Positionen und Forderungen. Eine wichtige Forderung von Vertretern indigener Völker in den Klimaverhandlungen ist die explizite Anerkennung der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte indigener Völker im Pariser Übereinkommen in Artikel 6. Indigenes Wissen und Praktiken sind auch in diversen Berichten des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen des IPCC anerkannt worden. Doch viele Studien zu dem IPCC kamen zum Schluss, dass diese Anerkennung bisher eher oberflächlicher Natur war und dass die Integration verschiedener Formen des Wissens im IPCC verbessert werden sollte. Es wäre außerdem wichtig, dass indigene Völker und ihre Organisationen stärker in die nationale Klimapolitik einbezogen werden, beispielsweise in die Formulierungen der nationalen Beiträge im Rahmen des Pariser Übereinkommens. Und hier gibt es schon einige interessante Fälle und Fallbeispiele, die auch von der indigenen Plattform gesammelt und zur Verfügung gestellt werden. Ganz generell ist ein wichtiges Problem in der Praxis, dass sich Instrumente zur Bekämpfung des Klimawandels oft immer noch zu einseitig auf Umweltfragen beziehen und Menschenrechten und indigenen Rechten oft zu wenig Beachtung geschenkt wird. Das sieht man sehr deutlich an den Debatten zu Schutzgebieten. Und hier gab es ja auch in der jüngeren Vergangenheit Kritik an der außenpolitischen Förderung von Schutzgebieten durch Deutschland, die zur Landvertreibung indigener Gemeinschaften geführt haben soll. Ein anderes Beispiel bezieht sich auf die Sorgfaltspflichten von Unternehmen. Hier habe ich analysiert, wie französische Unternehmen ihre Sorgfaltspflichten gemäß des Duty of Vigilance Law in Soja- und Rindfleischlieferketten von Brasilien umsetzen. Und hier haben wir gesehen, dass der Fokus ganz klar auf die Entwaldung gelegt wird, was ja auch ein sehr wichtiges Thema ist. Doch indigene Rechte und die Rechte lokaler Gemeinschaften blieben in den Berichten zur Sorgfaltspflicht in den Vigilance Plans generell unerwähnt. Ein wichtiges Instrument für die Bekämpfung des Klimawandels, in dem auch indigene Völker eine wesentliche Rolle spielen, ist REDD+, also Programme zur Reduzierung der Emissionen aus der Entwaldung und Schädigung der Wälder. Hier gelang es indigenen Völkern, dass ihre Rechte in das REDD-Programm der Vereinten Nationen aufgenommen und soziale Schutzmaßnahmen verankert wurden. Auf nationaler Ebene wurden Gesetze und Pläne zu REDD jedoch vielfach mit geringer oder ganz ohne indigene Teilhabe verabschiedet. Und so sind soziale Schutzmaßnahmen in vielen Ländern nicht rechtlich verbindlich. Wenn man sich die vielen Studien zur lokalen Implementierung von REDD durchliest, sieht man, dass es immer noch viele Probleme mit REDD gibt. Und das ist insbesondere dann der Fall, wenn es unklare Landrechtssituationen gibt. Denn dann kann es zu Situationen des Landraubs kommen. Im Vergleich zu den Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels waren die Beachtung und das Budget für Anpassungsmaßnahmen sehr gering. Gerade dieser Bereich ist jedoch für indigene Völker enorm wichtig, weil diese besonders stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Diese Auswirkungen werden oft verstärkt durch andere Auswirkungen auf indigene Gebiete, zum Beispiel aufgrund des Landnutzungswandels oder aufgrund von Projekten zum Rohstoffabbau wie Erdöl oder Bergbau. Um Klimaanpassungsmaßnahmen stärker in den Einklang mit indigenen Rechten zu bringen, wären folgende Schritte wichtig. Erstens eine stärkere Teilhabe indigener Völker bei der Definition von Zielen der Klimaanpassung auf globaler Ebene und in Vulnerabilitätsstudien auf lokaler Ebene. Und zweitens eine gerechtere Verteilung der Gelder, einerseits zwischen dem Budget für Bekämpfungs- und Anpassungsmaßnahmen und andererseits mehr Unterstützung für die besonders stark vom Klimawandel betroffenen indigenen Völker und Gemeinschaften. Zum Abschluss möchte ich noch auf die vielen lokalen Initiativen indigener Völker hinweisen, um ihre Territorien zu kontrollieren und ihre Umwelt zu schützen, die mehr gefördert werden könnten. Darunter sind indigene Monitoring-Systeme, die oft trotz des Risikos von Gewalt und Bedrohungen, Entwaldung und illegalen Bergbau verhindern und die besonders effektiv sind, wenn Landrechte geklärt sind. Ein anderes Beispiel ist die Partizipation indigener Völker in Umweltverträglichkeitsprüfungen, die in vielen Fällen dazu geführt hat, umweltschädliche Projekte abzulehnen oder große Projekte umweltverträglicher zu gestalten. Das heißt zusammenfassend, obwohl bereits wichtige Schritte in die richtige Richtung erfolgt sind, sollten die Teilhabe indigener Völker und die Anerkennung ihrer Rechte auf globaler, nationaler und lokaler Ebene weiter gestärkt werden, auch im Sinne der Effektivität des Umweltschutzes. Letzter Satz. Darüber hinaus ist es wichtig, auf die Kohärenz zwischen verschiedenen Politikfeldern zu achten, beispielsweise bei der Handels-, Klima- und Menschenrechtspolitik. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen und Kommentare.
Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Es ist ja ein Feld, das doch lokal oder ja, geopolitisch eingegrenzt ist, aber dann doch auch globale Auswirkungen hat und auch eben eine Perspektive hat, die auch nach Deutschland führt. Insofern freue ich mich auf die Diskussion. Wir starten mit der ersten Fragerunde und hier starten wir mit Martin von Marschall von der CDU-CSU-Fraktion.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Schilling-Wacker-Flor, Frau Fernandes-Ferreira, vielen Dank für Ihre Vorträge, die interessant sind, aber gleichwohl natürlich sehr, sehr viele Fragen aufwerfen. Also mir ist aufgefallen, diese ILO 169 haben ja verhältnismäßig wenig Länder unterzeichnet, insbesondere aber südamerikanische. Also insofern stellt sich für mich, der auch Entwicklungspolitiker ist und einen Schwerpunkt der Arbeit in Afrika hat, auch die Frage, wie ist eigentlich diese Beurteilung, auch Selbstbeurteilung, das ist ja auch ein Bestandteil der Definition indigener Völker, nämlich das Selbstbewusstsein, der dazu zu gehören, so unterschiedlich. Also eben auch was die Abwesenheit dieses Bewusstseins in großen Teilen Afrikas vielleicht angeht, wenn ich das mal so sagen darf. Nur, dass wir da die Unterscheidung begreifen. Ich glaube, Frau Fernandes-Ferreira, die brasilianische Verfassung kennt ja die Verfassung von 1988 einen besonderen Schutz auch der indigenen Völker. Und es gibt ja auch systematische Zusammenschlüsse in dieser Cooperação das Organizações Indígenas oder so, wo viele, viele dieser Völker im Amazonasbecken zusammenkommen. Also da ist man schon, wenn man so will, systematisch weit vorangeschritten, in anderen Teilen der Erde eben offenbar noch nicht. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erhellen, womit das auch diese großen Unterschiede zusammenhängen. Und dann will ich vielleicht doch auch noch mal was aus meiner Sicht Problematisches adressieren. Also ich meine, die eigene Willensbildung dieser Völker für ihre Zukunft sollte ja im Vordergrund stehen und nicht etwa die Instrumentalisierung dieser Völker durch, naja, sagen wir mal NGOs, die ihre eigenen Ziele durchsetzen wollen. Also ich möchte schon versuchen, das nicht als Vorwurf auszudrücken, aber einfach mal deutlich machen, wie kommt die Willensbildung dieser Völker, Sie beide gehören ja, glaube ich, diesen Völkern nicht an, für die Sie kämpfen, oder sich einsetzen. Wie kommt die zustande? Was gibt es da für eine Legitimation? Also auch aus Ihrem eigenen Selbstverständnis, in Ihrem Engagement. Und schlussendlich, wenn Sie über Klimaschutz reden, Red Plus haben Sie genannt, das unterstützt Deutschland sehr stark. Ich habe schon, sagen wir mal, vielleicht ein Gefühl, nämlich das Gefühl, dass diese, sagen wir mal, isoliert lebenden Völker, die in großen Naturräumen, in Urwäldern leben, unbedingt durch die Zuteilung ihrer Rechte, natürlich der Landnutzungsrechte zum Schutz dieser ursprünglichen Naturressourcen beitragen, indem sie eben ihre ursprünglichen Lebensformen leben. Aber vielleicht wollen sie auch an modernem Leben teilhaben. Vielleicht wollen sie ja die Ressourcen dieser Länder, auf denen sie leben, nutzen. Auch die Bodenschätze, das könnte man ihnen ja auch gar nicht verdenken. Also womit ich sagen will, wie kommt man da zu einem Ausgleich? Ich bin der Meinung, und das ist auch unser Ansatz über die Projekte, die ich kenne, zum Beispiel in Afrika, dass man die stärkt, die indigenen Völker, in der selbstbewussten Nutzung ihrer Ressourcen. Und dass man eben mit ihnen auch übrigens Schutzgebiete bewirtschaftet, nachhaltig bewirtschaftet und nicht etwa, indem man sie aus dieser Nutzung ausschließt. Aber vielleicht können Sie auch für uns erklären, was wir vielleicht dort noch anders akzentuieren sollten. Dankeschön.
Vielen Dank. Als nächstes Michael Tiefs von der SPD.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin jetzt kein Fachpolitiker, deswegen sage ich mal, kann ich vielleicht auch nicht so differenziert fragen. Aber wir waren vor einiger Zeit in Kanada bei den First Nations. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, als wir die besucht haben. Und das war ein sehr unterschiedliches Bild, was wir da bekommen haben. Also zum einen haben wir da massive Kämpfer für den Umweltschutz vorgefunden, die auch wirklich ja nicht nur, sag ich mal, für den Erhalt der natürlichen Ressourcen vor Ort kämpfen, sondern die natürlich auch so eine Art Monitor sind, die also wirklich von vor Ort auch berichten können in abgelegenen Gegenden, und das ist verdammt abgelegen teilweise in Kanada, da kommt man nicht so leicht hin, ich habe das selber gemerkt, ja. Da ist es tatsächlich so, dass man auf solche Berichte vielleicht auch mal angewiesen ist, um zu erfahren, was da überhaupt passiert. Also wir sind schon, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sagt, was passiert überhaupt vor Ort. Vielleicht kann die Frau Schliegen-Falko da gleich noch ein bisschen was zu erläutern. Auf der anderen Seite habe ich aber auch erlebt, Herr Matern hat das gerade schon angesprochen, dass ein Teil der First Nation aber auch sagt, ja, die Bodenschätze, die würden wir auch ganz gerne mit ausbeuten und wir machen da mit. Ja? Also wir machen mit den Firmen da mit und vermarkten das auch vor Ort und haben auch ein Recht zu. Das Recht wurde uns auch zugesprochen. Also da ist schon zu merken, dass es sehr unterschiedlich, sag ich mal, dort gehandelt wird und nicht automatisch sozusagen die indigenen Völker ein Garant sind für den Erhalt der Ressourcen oder für Klimaschutz. Ja. Aber das war jedenfalls meine Erfahrung. Ich würde aber auch Frau Fernandes-Ferreira einfach mal die Möglichkeit geben, weil ich fand das gerade sehr dramatisch, was sie geschildert hat. Und wir verfolgen das ja in Deutschland. Aber zum Teil ist es natürlich aus den Medien auch wieder raus. Also das merkt man ja auch. Also die Berichterstatter geht dann schon zum Nächsten. Ja. Und deswegen kriegt man nicht alles mit, was da momentan passiert. Aber so wie ich das jetzt verstehe, ist das, was dort vor Ort passiert, ja auch ein klarer Rechtsbruch. Das entspricht ja schon lange nicht mehr ihren Gesetzen, die vor Ort sozusagen dort stattfinden. Deswegen auch nochmal meine Frage, was glauben Sie, was kann man von außen dort machen in der internationalen Staatengesellschaft, weil dort ja wirklich das Recht massiv gebeugt wird zurzeit. Ja? Und wie reagiert da eigentlich die Bevölkerung in Brasilien? Das würde mich auch nochmal interessieren, weil das Ganze wird ja zumindest in Ihrem Land wahrscheinlich dann doch wahrgenommen. Und wie ist die Lage da vor Ort und was können wir tun, um dort zu helfen? Wir werden natürlich hier mit unseren Menschenrechtsexperten da auch nochmal drüber reden. Aber das war ja nun gerade auch nochmal eine Schilderung, die sehr dramatisch ist. Und deswegen würde ich gerne nochmal das Wort dazu geben.
Vielen Dank. Als nächstes Dr. Rainer Kraft von der AfD.
Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank für die Berichte und auch für die Unterlagen, die Sie uns geschickt haben, die natürlich in erster Näherung jetzt nur mal die Oberfläche des Problems ankratzen. Also zunächst bitte Frau Fernandes-Ferreira, bitte. Ich verstehe natürlich Ihr Anliegen, dass die Vernichtung von Waldfläche, also die Einnahme vom Platz, die indigenen Völker bedroht, die Sie unter anderem natürlich auch hier betreuen. Aber ich komme nicht umhin, einen gewissen Zielkonflikt zu entdecken. Denn Brasilien hat für seine Energieerzeugung hat große Flächen mit Bioethanol, für die Erzeugung von Bioethanol aufgewandt. Auch für die Erzeugung von Biodiesel hat Brasilien sehr große Flächen ausgewiesen. Das macht Brasilien jetzt natürlich nicht notwendigerweise im Rahmen des Klimaschutzes, sondern weil man sich wirtschaftlich unabhängig machen will von Erdöl, von Erdöllieferungen und sonstigen Energielieferungen. Aber Brasilien lässt sich das natürlich auch auf den Klimaschutz anrechnen. Also inwiefern sind diese Bemühungen Brasiliens hier, selbst Energie durch Biomasse zu erzeugen, hier Teil des Problems? Weil auch in Deutschland, wir haben eine Bioökonomiestrategie, die auch das Ganze sich hier als Vorbild nimmt. Und parallel dazu die Frage, inwiefern ist dieser Flächenanbau, der dann entweder für Bioethanol, für Energiepflanzungen, aber auch für Rinderzucht verwendet wird, inwiefern ist das ein Problem, der dann mit dem Mercosur-Abkommen, das die Länder Südamerikas mit der EU geschlossen haben, auch ein Teil der EU hier, dass wir dieses Problem mit diesem Abkommen möglicherweise befeuern? Das würde mich interessieren.
Vielen Dank. Als nächstes Dr. Lukas Köhler von der FDP.
Ja, herzlichen Dank und vielen Dank auch für den extrem spannenden Input. Ich habe ein paar Fragen, weil ich glaube, dass das natürlich ein zentraler Bestandteil ist, wie man mit Menschen umgeht, die A, zum Teil ja, Sie hatten es gerade sehr deutlich geschildert, ja, zum Teil auch sehr viel Leid erfahren haben bisher, die aufgrund von sozusagen Machtstrukturen gar nicht anders konnten, als solches Leid zu erfahren. Und die in rechtlichen Strukturen ja erst in einer noch gar nicht so, wie sagt man, noch gar nicht so langen Zeit wirkliche Schutzräume erfahren. Das stellt ja für uns zumindest mal einen spannenden Interessenskonflikt dar. Aus unterschiedlichen Gründen. Natürlich ist es auf der einen Seite so, dass wir, wenn wir jetzt, Sie hatten ja beide sozusagen den Klimaschutz auch nochmal angesprochen, dass der Klimaschutz Interessenskonflikte weckt. Das kann ja auch niemand irgendwie verneinen. Ja? Wenn Sie sich den Artikel 6 angucken und die Frage, wie wird eigentlich mit internationalen Zertifikaten umgegangen, und damit meine ich jetzt nicht Emissionshandelszertifikate nach dem EU-ETS, sondern den Zertifikaten, die zum Beispiel Brasilien ausgeben könnte dafür, dass sie einen besonders guten Waldschutz machen. Ja, da gibt es da die Möglichkeit oder ein Staudammprojekt bauen. Ja, das gibt es ja immer wieder als Problem. Ist problematisch vor allen Dingen dann, wenn ich keine guten Mechanismen habe. Jetzt kennt aus meiner Sicht oder meines Wissens nach, kennt die internationale Gemeinschaft ein paar Instrumente. Das eine sind Grievance-Mechanismen, ne? Also irgendwie die Möglichkeit, sich zu äußern, die Möglichkeit sozusagen auch im Nachgang irgendwas aufzubauen. Aber es gibt ja auch sowas wie zum Beispiel Environment und Social Safeguards. Und was mich interessieren würde, Frau Schilling-Wackerflor, wäre vielleicht nochmal, könnten Sie nochmal, weil Sie hatten es gerade so schön schon angedeutet, aber leider noch nicht, für mich noch nicht ganz verständlich komplett ausgeführt, vielleicht weil ich es einfach nicht kenne, wäre die Frage, welche Instrumente haben wir denn eigentlich, wenn wir jetzt als Deutschland mit, von außen kommt, überhaupt auf internationaler Gemeinschaft einwirken wollen auf den verbesserten Schutz von indigenen Völkern. Und vielleicht da auch nochmal aufgegriffen, vielleicht auch an Sie beide. Es ist ja so, dass also ein Argument, das man öfters hört, ist, Brasilien hat 59% Waldfläche und eine arme Bevölkerung. Und jetzt wollen die Menschen, und das war ja so ein bisschen auch schon angeklungen am Anfang, wollen die Menschen die Möglichkeit haben, natürlich irgendwie aus dieser Armut rauszukommen. Und ich glaube, dass weder die indigenen Völker noch die restliche Bevölkerung in Brasilien ein Interesse hat, da einen riesen Konflikt aufkommen zu lassen. Aber das wird ja immer sehr gerne für Wahlkampf benutzt. Ne? Bolsonaros Wahlkampf haben Sie gesehen. Und das ist ja nicht nur in Brasilien so, sondern fast in allen indigenen Völkern ist das genau so. Und ich glaube, mich würde interessieren, was Ihre Meinung dazu ist. Wie kann man damit umgehen und wie kann man damit sinnvollerweise? Deswegen würde mich das interessieren. Vielen Dank.
Vielen Dank. Als nächstes Hubertus Zebel von der Linken.
Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Danke schön auch an die beiden Vortragenden. Insbesondere hat mich das auch sehr stark beeindruckt, was Sie, Frau Fernandes-Ferreira, über Brasilien vorgetragen haben. Sie haben auch beide, glaube ich, auch eindrücklich geschildert, wie wichtig die indigenen Völker für Umwelt und Klima sind. Und wenn ich mir jetzt die Entwicklung in Brasilien angucke, wie etwa der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro eine Politik gegen diese Völker führt, der indigene Aktivist Keta Kengang als Genozid bezeichnet. Und da frage ich mich auch, wie das eigentlich mit dem EU-Mercosur-Abkommen eigentlich aussieht. Das steht ja jetzt im Raum und die EU, insbesondere Deutschland, will unter anderem mehr Autos nach Südamerika ausführen, während sie Südamerika zahlreiche Abnehmer für viel zu billiges Rindfleisch bietet. Und die europäischen Konzerne erhoffen sich davon 4 Milliarden Euro Ersparnisse an Zöllen, wie ich jetzt vor einigen Tagen gelesen habe. Nicht nur die Klimakiller, Fleischproduktion und Brandrodung werden hier gefördert, sondern auch die Vertreibung von Indigenen und ihre Ermordung. Das ist ja hinlänglich bekannt. Wäre es da nicht eigentlich unsere oberste Pflicht, dieses Abkommen zumindest zu ändern, beziehungsweise in der vorliegenden Form zu verhindern und zu tatsächlich auch mehr im Sinne der indigenen Völker und Gemeinschaften zu ändern? Und was entgegnen Sie eigentlich Befürwortern des Abkommens, die behaupten, mit dem Abkommen könne Bolsonaro eingehegt werden oder gemäßigt werden? Und wenn das nicht der Fall wäre, wäre das möglicherweise sogar noch schlimmer, als es jetzt schon ist. Und an Sie, Frau Schilling-Wackerflor, nochmal die Nachfrage danach. Sie haben gerade von Untersuchungen oder Studien gesprochen, die Sie über die Einhaltung der Sorgfaltspflichten durchgeführt haben und haben da insbesondere französische Unternehmen erwähnt. Das ist ja auch hinlänglich bekannt, wenn ich mir zum Beispiel auch Entwicklungen in Afrika angucke, was zum Beispiel die Ausbeutung von Rohstoffen angeht. Wie sieht es denn mit der Einhaltung der Sorgfaltspflichten deutscher Konzerne aus? Wäre dann natürlich eigentlich die logische Nachfrage von mir. Und die will ich dann auch stellen. Herzlichen Dank schon mal.
Vielen Dank. Und abschließend in der ersten Fragerunde Uwe Kekaretz von den Grünen.
Ja, also auch von mir ein herzliches Dankeschön für Ihre interessanten und spannenden und wichtigen Beiträge. Ich bin jetzt ein bisschen schockiert über so manche Fragestellungen. Ich kann nicht verstehen, wie man da einen Zielkonflikt draus machen kann. Ja, wir können doch hier als Deutsche mit unserem Wertesystem auf keinen Fall hergehen und sagen, da sind die Menschenrechte und da sind die Rohstoffe. Und das ist ein Zielkonflikt. Kann ja wohl nicht wahr sein. Es gibt eine Rechtssituation, die sich in den letzten 30 Jahren in Brasilien und anderen Ländern entwickelt hat. Und die wurde jetzt eben von Bolsonaro dramatisch zerschossen. Vorhin wurde ja auch ganz klar gesagt, Bolsonaro ist ich nenne ihn einen Zyniker. Und Sie wissen, mit Zynikern kann man nicht sprechen. Heute sind wir so weit, dass wir die Lungenfunktion des Amazonas, der brasilianischen Wälder, eigentlich verloren haben. Wir wissen, ohne diese Wälder kann dieser Globus nicht genügend Sauerstoff auf Dauer produzieren. Inzwischen stößt er mehr CO2 aus, als er tatsächlich absorbiert. Wir müssen da anfangen nachzudenken, wie wir uns das weiter vorstellen. Meine Frage ist auch tatsächlich in Richtung auf Red Plus. Sie sagten, dass da ja auch gute Ansätze waren. Habe ich das falsch verstanden? Wir kritisieren im Entwicklungsbereich diesen Red Plus Vertrag seit Jahren massiv, wie die NGO-Szene das auch macht. Und zwar deshalb, weil nämlich der Reichtum durch die ganzen Aktionen, die in Brasilien durchgeführt werden, enorm steigt. Aber der steigt aufgrund von zwei Gründen. Aufgrund von Zerstörung von Umwelt und aufgrund von Besitznahme von Rechten anderer Menschen. Die Armut steigt nämlich in noch viel größerem Maße als der Reichtum da drüben. Wie sehen Sie das? Dankeschön.
Vielen Dank. Jetzt zu den Antwortrunden. Wir würden in etwa 5 Minuten für die Antwortrunden vorsehen. Und ich würde starten mit Frau Dr. Schilling-Wackerflor. Sie haben das Wort für die zahlreichen Fragen.
Okay. Ich möchte mich zuerst ganz herzlich bedanken für die vielen sehr interessanten und teilweise auch herausfordernden Fragen. Ich werde versuchen, jetzt in der kurzen Zeit, die ich habe, darauf möglichst hoffentlich reflektiert zu antworten. Ich habe zuerst, sind zwei Wortmeldungen gekommen zu der Frage, inwiefern indigene Völker tatsächlich so essentialistisch verstanden werden sollten als per se Umweltschützer oder inwiefern es nicht auch indigene Völker gibt, die zum Beispiel Interesse haben, daran Bodenschätze auszubeuten, daran mitzuwirken. Ich finde, das ist eine berechtigte und spannende und auch schwierige Frage. Also weil ich gemerkt habe, dass das sehr kontextabhängig ist, wie indigene Völker zur Ausbeutung von Bodenschätzen stehen. Und es stimmt, dass es indigene Völker gibt, die Interesse haben, in Form von fairen Beziehungen bei einer Gewährleistung des Prinzips auf freie, vorherige und informierte Zustimmung auch mitzuwirken an einer Ausbeutung von Bodenschätzen. Und hier stellt sich dann die Frage, ich glaube, das hat auch jemand von Ihnen formuliert, wie man hier zu einem gerechten Ausgleich kommt. Und dazu möchte ich sagen, erstens denke ich, wäre es wichtig, die Frage zu stellen, inwiefern stärker respektiert werden kann, wenn indigene Völker komplett gegen Rohstoffabbau sind. Also weil es hier meiner Erfahrung nach noch keine guten Mechanismen sich etabliert haben, um da auch wirklich die indigenen Rechte zu schützen. Und hier gibt es mehrere indigene Völker, die entweder aufgrund von sehr starken negativen Erfahrungen schon mit Ressourcenabbau sich komplett dagegen wehren oder aus anderen Gründen. Das kann auch eine Weltanschauung sein, das kann sein, dass es nicht zum eigenen Wirtschaftsmodell passt, die sich da dagegen stellen. Und hier ist es immer noch sehr schwierig. Also sehr viele von diesen indigenen Gemeinschaften, die das nicht wollen, werden dann gezwungen, bedroht, es wird Gewalt angewandt. Also da gibt es dieses Prinzip auf freie, vorherige und informierte Zustimmung in der Praxis leider viel zu häufig nicht. Und bei den anderen Gruppen, die an der Ausbreitung von Bodenschätzen mitwirken möchten, also ich habe teilweise auch lange Feldforschung gemacht, beispielsweise bei den Guarani in Bolivien, die sich in den meisten Fällen nicht gegen Ressourcenabbau gestellt haben. Also bei denen gibt es sehr viel Erdgas. Die größten Erdgasvorkommen in Bolivien überlappen mit indigenen Territorien der Guarani. Und da habe ich mir angeschaut, wie diese Aushandlungsverfahren, vorherige Konsultation, freie, vorherige und informierte Zustimmung und Umweltverträglichkeitsstudien durchgeführt werden. Und da hat es schon wichtige Fortschritte gegeben in den letzten Jahren, auch durch die Anerkennung dieses Rechts auf freie, vorherige und informierte Zustimmung, auch in der Gesetzgebung des Landes. Aber trotzdem sieht man, dass sehr vieles nicht richtig funktioniert. Also, dass es keine komplette Information gibt, dass die Information von den Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, dass dann auch ganz viele Unternehmen sich nicht an die Übereinkommen, die zwischen dem Staat und den lokalen Gemeinschaften gemacht werden, halten und dann, wenn sie dann tatsächlich ihre Erdgasaktivitäten durchführen, das auf eine ganz andere Art machen und die ganzen Präventions- und Mitigationsmaßnahmen, die vorgeschlagen wurden, oft nicht einhalten. Und das sind sowohl nationale Unternehmen als auch transnationale Unternehmen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich insgesamt wenig Aufmerksamkeit für diese Probleme und alltäglichen Ungerechtigkeiten gibt und auch wenig Möglichkeiten der lokalen Gemeinschaften, an wen die sich wenden können. Also ob man sich an den Staat wendet, der hat oft das Interesse an Ausbeutung, hat oft kein offenes Ohr für diese Anliegen. Aber es ist dann auch schwierig, an die Unternehmen sich zu wenden, weil sich dann auch die Mutterkonzerne oft nicht so sehr für die Tochterkonzerne zuständig fühlen. Jetzt habe ich schon da zu lange geredet. Die Frage ist dann auch, wie man, Sie haben die Frage gestellt, Herr Köhler, wie man zum Beispiel indigene Völker in Brasilien unterstützen könnte, welche Mechanismen es gibt. Und Sie haben da zum Beispiel von Grievance-Mechanismen oder auch Zertifizierungen gesprochen. Also ich denke, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also meiner Erfahrung nach wünschen sich das auch NGOs und indigene Organisationen aus Brasilien sehr, dass es da Druck von Europa gibt, weil Europa eine der Importregionen ist, die auch höhere normative Ansprüche auch an ihre Importe stellt. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das sehr gewünscht wird. Und ich denke, dass man einiges voranbringen kann. Also zum Beispiel, wenn man sich Nachhaltigkeitszertifizierungen anschaut, ich habe mir das im Sojabereich angeschaut in Brasilien, da sieht man, dass man bei den Auditing-Verfahren zum Beispiel Landrechte, Rechte indigener Völker viel zu wenig ernst nimmt, viel zu wenig abfragt. Oder auch wenn ich mir die Entwicklungszusammenarbeit anschaue, Deutschland hat ja in Brasilien sehr viel gemacht und hat unter anderem das Umweltregister in Brasilien unterstützt und hat aber ziemlich spät dann entdeckt, dass es wichtig ist, in diesem Umweltregister dann auch kollektive Landrechte und auch Landrechte indigener Völker ernst zu nehmen und die auch sichtbar zu machen, weil sonst gibt es die Gefahr, wenn man nur viele individuelle Landtitel dann in dieses Register aufnimmt, dass das dann dazu führt, dass all die Ansprüche, die nicht geklärt sind, dadurch unsichtbar gemacht werden. Also das ist auch zum Beispiel eine Möglichkeit und die GIZ zum Beispiel fördert da jetzt auch ein Projekt, um verschiedenen ethnischen Gruppen auch die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Landrechte und auch Gewohnheitsrechte mehr sichtbar zu machen. Da muss man verfolgen, wie gut das dann funktioniert. Ich glaube, ich bin leider...
Sie können gerne noch, also wir sind im Beirat und da jetzt ist die Zeitgrenze eine Empfehlung, aber ich bitte Sie kurz zu halten, aber Sie können gerne noch kurz ausführen.
Das ist nett. Dann sage ich noch ein paar Worte zu den französischen Unternehmen. Herr Stebel hat mich dazu gefragt. Also ich habe gemeinsam mit einer Kollegin von der Universität Stockholm, Maria Therese Gustafsson, eine Studie durchgeführt zur Frage, inwiefern französische Unternehmen, die in die Rindfleisch- und Sojalieferketten von Brasilien involviert sind, ihre Sorgfaltspflichten umsetzen, weil in Frankreich gibt es ja das Duty of Vigilance Law seit 2017 und deswegen haben wir uns angeschaut, wie die Unternehmen Berichte ablegen, wie ihre Sorgfaltspflichtsysteme sich auch durch dieses neue Gesetz verändert haben und haben da gesehen, dass es durchaus noch viele Räume gibt zur Verbesserung, also dass viele Themen noch nicht wirklich aufscheinen, dass der Fokus auf Entwaldung gelegt wird, dass in den Berichten viel darüber Bericht abgelegt wird, was alles schon gemacht wird, anstatt auch zu überlegen, wo es noch Risiken gibt und wo man sich verbessern könnte etc. Und auch eine große Varianz zwischen verschiedenen Unternehmen. Also die einen machen das viel umfassender als die anderen. Und jetzt zu Deutschland. Also wenn Sie sich anschauen, die Datenbank von Global Canopy, Forest 500, das sind so die wichtigsten Unternehmen erfasst, die mit Forest Risk Commodities Handel treiben, also die irgendwie mit diesen Produkten wie Leder, Palmöl, Soja, Rindfleisch etc. arbeiten. Und wenn Sie sich das anschauen, dann kann man sehen, dass die deutschen Unternehmen, also die Unternehmen, die in Deutschland ihre Headquarters haben, da im Durchschnitt nicht sehr gut abschneiden. Also dass es da zu wenig noch Commitments gibt, also Commitments in Bezug auf entwaldungsfreie Lieferketten, Commitments in Bezug auf Menschenrechte. Also es ist nicht so, dass es gibt da auch Unterschiede, es gibt manche Unternehmen, die es besser machen als andere. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel so diese in dieser Datenbank zumindest die Werte der Performance und der Commitments von deutschen Unternehmen vergleichen mit denen aus zum Beispiel Großbritannien, dann sieht man, dass Deutschland da hinterher hinkt und ja, dass da durchaus Raum gäbe, noch sehr viel mehr sich selber noch sehr viel mehr Ziele zu setzen, mehr Transparenz zu haben, mehr Berichte abzulegen, aber auch klar zu zeigen, dass das, was man tut, auch wirklich was bringt, weil sehr oft gibt es dann Commitments, aber was fehlt, ist wirklich eine Rückverfolgbarkeit. Was fehlt, sind dann wirklich Daten, die messen, dass die Präventions- und Mitigationsmaßnahmen auch tatsächlich was bringen. Und ich glaube, da kann Deutschland durchaus auch noch was lernen.
Vielen Dank. Wir haben schon was gelernt aus Ihren Ausführungen. Dafür auch danke. Und ich übergebe jetzt das Wort an die Frau Dr. Fernandes-Ferreira für ihre Ausführungen.
Vielen Dank, Herr Linz. Ja, ich fange an mit den Fragen von Herrn von Marschall. Die ILO 169 wurde von Brasilien ratifiziert und natürlich in der brasilianischen Verfassung die Rechte der Indigenen sind fest verankert und das sind sehr gute Gesetze, die drinnen stehen. Das hat zu anderen Regierungszeiten geklappt, aber gerade seit Bolsonaro, es geht wirklich bergab und weder ILO noch die brasilianische Verfassung wird geachtet. Das ist also sehr viele politische Entscheidungen, die sind verfassungswidrig. Was sehen Sie eventuell eine mögliche Instrumentalisierung von NGOs auf die Entscheidungen von Indigenen in Brasilien? Und das ist gerade der Spruch von der aktuellen Regierung, ne, von Jair Bolsonaro und seiner Gruppe und auch die Wähler, die ihn an die Macht gesetzt haben. Wenn Sie sich vorstellen können, Brasilien ist ein kolonisiertes Land und die Indigenen, die versuchen ja zu überleben, die Folgen von Landentnahmen seit mehr als 500 Jahren. Und ich versichere Ihnen, dass diese Instrumentalisierung von NGOs, vielleicht gibt es bei einigen wenigen Gemeinschaften, aber zum Beispiel ich selbst arbeite für die Ashaninka vom Fluss Ammonia und sie haben ihre eigene Wille. Und sie möchten ihr Territorium schützen, genauso wie viele andere indigene Gemeinschaften in Brasilien. Deswegen, das ist sogar verletzend, wenn man so dieses Wort hört von Instrumentalisierung durch NGOs, weil ich selber bin davon betroffen. Wir werden hier in Brasilien deswegen auch angegriffen und das ist sehr hart, aber die Indigenen haben ihren eigenen Willen. Das möchte ich sagen. Zum Beispiel, Sie sprachen auch über die Bodenschätze hier und das eventuelle Interesse von Indigenen, daran teilzunehmen. Es sind bis jetzt in Brasilien, kenne ich wenige Fälle. Vielleicht haben Sie in den Medien in Deutschland auch gehört, die Probleme, die gerade bei den Yanomami stattfindet, weil es gibt illegale Goldgräben, die auf indigenen Gebiet illegal Gold gewinnen. Und das ist auch im Interesse der brasilianischen Regierung. In der 1988 brasilianischen Verfassung steht fest, dass auf indigenen Territorien dürfen keine Bodenschätze gewonnen werden, kein Bergbau stattfinden. Und dafür kämpfen auch, setzen sich die indigenen Gemeinschaften ein, dass es nicht passiert, dass diese Verfassung nicht geändert wird. Sie sprachen auch über Red Plus. Red Plus ist wirklich so, es gab ja vorher Red und jetzt Red Plus. Es gibt sehr viele Kritiker, was das betrifft. Ich selbst am Anfang war gegen Red, weil das ist so ein Ausgleich, ne, von ich darf verschmutzen, während wir ihnen dieses Programm anbieten, dann dürfen sie schützen und ein Land kann Umweltverschmutzung betreiben und ein anderes bekommt Geld dafür. Und ich finde, das ist nicht die richtige Form von Umweltschutz. Da kommt man nicht weiter. Und zum Beispiel die Ashaninka, mit denen ich arbeite, sie sind sehr kritisch, was Rent Plus betrifft. Und sie versuchen dann immer, sich genau zu informieren, was das ist. Bis jetzt haben sie nicht daran teilgenommen oder mitgewirkt. Und ich selbst habe schon erlebt, zum Beispiel der Bundesstaat Acre bekam auch schon Fördergelder durch Red Plus und selten ist dieses Geld in die Gemeinschaften angekommen. Deswegen da gibt es sehr viele Probleme, die noch gelöst werden müssen. Herr Thieves fragte, was kann man denn von außen machen gegen diese aktuelle Lage? Meiner Meinung nach ist Druck auf die brasilianische Politik zu machen, zum Beispiel durch das Licht und der Zeichen von Abkommen, die die brasilianische Indigenen gefährden, zum Beispiel. Der Abkommen mit Brasilien wurde einige Mal bei einigen Fragen erwähnt. Und dieser Handel zwischen Europa und Mercosur zum Beispiel, das ist sehr problematisch. Brasilien ist ein riesiger Produzent von Soja. Und Soja ist einer der wichtigsten Verursacher von Waldzerstörung in Brasilien. Und deswegen, das ist so eine Form, gegen eine zerstörende Umweltpolitik zu agieren. Ich glaube, dass immer dieser Druck oder wenn man als einzelne Person auch agiert und gegen die Einführung von bestimmten Produkten, das kann auch von Herrn Köhler, glaube ich, über die Zertifizierungen, die internationalen Zertifikate zum Beispiel zum Holzhandel. Gerade zum Beispiel gibt es dieser Skandal mit dem brasilianischen Umweltminister, dass er erlaubt, dass eine riesige Menge von Holz in die USA exportiert wurde und die USA hat darauf reagiert und blockierte die Einführung. Das heißt, das ist sehr problematisch. Ich denke, dass hier in Brasilien diese wie sagt man, wirtschaftliche Waldproduktion findet immer nicht statt, wie zum Beispiel in Deutschland. Deswegen ist die zertifiziertes Holz aus Brasilien kaum möglich, weil zurzeit werden die letzten Edelholz aus dem Amazonasgebiet abgeholzt und in illegaler Form. Ja, das ist sehr problematisch. Und dann zum Beispiel hat Herr Dr. Kraft über Bioethanol gesprochen. Das war auch ein großes Problem, zum Beispiel für die Kaiowa-Indigenen aus Mato Grosso do Sul, weil der Bioethanol wurde auf indigenem Land produziert und es sorgte für die Vertreibung von verschiedenen Gemeinschaften, während diese Gemeinschaften versuchten, wieder ihr Land zurückzubekommen. Und es verursachte viele Morde, viele Verfolgung. Und wenn sie Zuckerrohrfelder anbauen, danach ist es sehr schwierig, dieses Land wieder bebaubar zu machen, weil das trocknet den Boden aus und das ist sehr problematisch auch. Wie viel Zeit? Herr Stäbe hat über EU-Abkommen gesprochen, eine Frage gestellt und das ist wirklich sehr problematisch, wenn man billiges Rindfleisch aus Brasilien zum Beispiel oder aus Südamerika importiert. Und diese Aussage, ja, würde Bolsonaro durch so ein Abkommen mäßigen. Das stimmt nicht, weil der ist ein Zyniker. So wie der ehemalige Umweltminister Herr Mink gesagt hat, die sind skrupellos, während bei einem wie heißt das, vorbereitenden Treffen zur nächsten Umweltkonferenz sagt Brasilien, dass sie auf Umweltschutz achten werden und am nächsten Tag unterschreiben sie Gesetze, die genau das Gegenteil machen. Und das ist nicht akzeptierbar und nicht machbar, weil seine Regierung, Herr Umweltminister Ricardo Salles und Bolsonaro, die haben total andere Interessen. Ihnen ist Umweltschutz egal. Und Herr Kekeritz fragte wegen RedPlus, ich glaube, das habe ich auch schon geantwortet. Und ja, was Bodenschätze betrifft, ich selbst, ich stamme aus Minas Gerais, aus dem Südosten Brasiliens. Und in meiner Stadt, wo ich geboren wurde, es wurde fast 40 Jahre, über 50 Jahre Bauxit abgebaut und Urea. Und ich kenne die Folgen von solchen Bergbauarbeiten und ich versichere Ihnen, dass es nicht schön ist. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir haben jetzt bewusst mehr Zeit eingeräumt, auch für die Antworten, weil natürlich auch alle Antworten beantwortet werden sollten. Und wir können trotzdem aus meiner Sicht noch eine kurze zweite Runde zulassen, sofern entsprechend auch noch Fragen bestehen. Ich schaue in die Runde und schaue hier zuerst auf die Union und Martin von Marschall hat noch eine entsprechende Nachfrage.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Also, Frau Fernandes Ferreira, ich wollte Sie da nicht verletzen. Ich wollte nur ein wenig den Prozess verstehen, wie man zu einer Willensbildung mit diesen, deswegen habe ich auch diese Kooperation dieser Indigenen, in denen, wenn ich das richtig nachgelesen habe, 170 Völker versammelt sind. Also das ist ja ausgesprochen komplex und wahrscheinlich ist auch gar keine Homogenität in der Willensbildung da. Das haben wir ja jetzt schon ein bisschen diskutiert. Gleichzeitig einfach nochmal Brasilien, Verfassung, relativ hohe im Verhältnis zu Afrika, haben wir jetzt nicht beleuchtet, egal, aber jedenfalls ein hoher Rechtsstatus für die Indigenen. Jetzt haben wir sicher ganz üble Gesetzgebungen, die da allerdings, muss man ja sagen, auch durchs Parlament gekommen sind. Sie sprechen ja hier mit Abgeordneten, also die wir gar nicht begrüßen und die auch viele sicher schlechte Folgen haben. Nur wenn sie nicht verfassungsgemäß sind, wie Sie, Frau Fernandes-Ferreira, glaube ich, angedeutet haben, verfassungswidrig seien. Es gibt ja auch ein Verfassungsgericht in Brasilien. Also ich weiß jetzt überhaupt nicht, inwieweit das schon zu diesen umstrittenen Gesetzgebungen Stellung genommen hat. Aber ich finde, das wäre vielleicht für mich jedenfalls noch ganz interessant zu hören, weil das dann ja auch ein wichtiger Hinweis insgesamt auf die Rechtsstaatlichkeit insgesamt Brasiliens geben würde, wenn also jedenfalls, was Sie vielleicht erläutern können, das Verfassungsgericht eben unter Umständen verfassungswidrige Gesetzgebungen auch kassiert, also annulliert, wenn man so will. Vielleicht können Sie das noch kurz was dazu sagen. Danke.
Vielen Dank. Die SPD passt in dieser Runde. Dann kommt als nächstes Dr. Kraft von der AfD.
Ja, vielen Dank. Ich versuche es ganz schnell zu machen. Frau Schilling-Wacker-Flur, bitte. Da Sie ja jetzt nicht so speziell für Brasilien sind, sondern mehr global das anschauen. Wie bewerten Sie die Pläne Deutschlands und von der EU, die Energieversorgung im Rahmen des Umstiegs auf eine Wasserstoffstrategie in den globalen Süden zu legen und dort mittels sehr, sehr flächenintensiver Stromerzeugung aus Wind- und Solarfläche dort Wasserstoff zu erzeugen, der dann nach Europa oder in die anderen industriellen Zentren der Welt gebracht werden soll. Inwiefern ist das mit den Zielen der indigenen Völker, die ihre wenigen letzten Rückzugsmöglichkeiten in diesen Gegenden noch haben, vereinbar?
Vielen Dank. Als nächstes Herr Dr. Hoffmann von der FDP.
Ja, ich hätte noch eine Frage an Frau Schilling-Wacker-Flor, so ist richtig hoffentlich. Und zwar, Sie haben vorher gesprochen, dass die Indigenen ein Viertel der Landfläche bewohnen. Bezog sich das jetzt nur auf Brasilien oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Weil es erschien mir ein bisschen viel, wenn es global wäre, erschien mir es zu viel. Vielleicht sagen Sie noch was dazu. Und Sie haben ja auch betont, dass die Indigenen im Grunde ein großer Verbündeter sind zum Waldschutz. Aber auch die indigenen Populationen wachsen ja. Also vielleicht sagen Sie da noch was, ob es da auch irgendwelche Grenzen gibt oder wie man sich das vorstellen muss, weil auch da die Ressourcennutzung dann irgendwann ansteigt, wenn die mehr werden. Vielleicht sagen Sie einfach da was noch. Und dann haben Sie auch gesagt, Zertifizierungssysteme seien kontraproduktiv. Wenn Sie das vielleicht nochmal ausführen, inwieweit das jetzt und welche Zertifizierungssysteme Sie genau meinen.
Herzlichen Dank. Und nochmal Herr Zwiebel von der Linken.
Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Ich wollte nochmal nachfragen, Stichwort Lieferketten. Glauben Sie, und die Frage geht an beide Vortragenden, dass ein Lieferkettengesetz, das tatsächlich den Namen auch verdient hat, quasi ein Instrument sein könnte, mit dem sich die indigenen Völker schützen ließen oder zumindest einen Beitrag dazu leisten. Weil Vertreibung und Landraub, sage ich jetzt mal als Beispiel, ereignen sich ja zu Beginn der Lieferkette. Und in dem quasi jetzig vorgesehenen Lieferkettengesetz in der Bundesrepublik wird ja genau dieser Bereich leider ausgespart. Und obwohl die UN-Leitprinzipien für Menschenrechte verlangen, die gesamte Kette zu analysieren und Maßnahmen zu ergreifen. Also deswegen glaube ich, dass da hier auch noch Luft nach oben ist. Deswegen nochmal die Nachfrage, könnte ein wirklich stärkeres Lieferkettengesetz, was genau eben diese Vertreibung und den Landraub mit in den Blickpunkt nimmt, einen Beitrag dazu leisten, die indigenen Völker und Gemeinschaften zu schützen? Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Ich schaue noch mal in die Runde. Ich sehe jetzt bei den Grünen keine Wortmeldung mehr. Herr Kekeritz, haben Sie noch eine Wortmeldung? Das denke ich, ist nicht der Fall. Dann würde ich zu den Antwortrunden überleiten. Ich würde vorschlagen, dass wieder Frau Dr. Schilling-Wacker-Flor beginnt, möglichst innerhalb von 4 bis 5 Minuten. Die Fragen waren ja jetzt nicht mehr ganz so umfassend. Sie haben das Wort.
Fragen waren nicht mehr so umfassend, aber doch ganz schön schwierig. Ich möchte auch noch kurz was zu dieser eigenen Willensbildung sagen, weil ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es geht ja bei indigenen Völkern darum, dass sie auch ihre Entwicklung selbst bestimmen, und indigene Völker sind durchaus sehr heterogen. Also wenn man sich anschaut, ihre Interessen nach Generation, Klasse, Gender, Schichtbildung etc. Da gibt es große Unterschiede. Und ich habe die Erfahrung gemacht im Rahmen meiner Forschungsaufenthalte und Arbeit mit indigenen Völkern, dass es sehr wichtig ist, dass zum Beispiel, wenn die konsultiert werden, wenn sie in Verhandlungen treten mit externen Akteuren, dass sie immer genug Raum haben, um ihre eigene Willensbildung, also um sich selber auch einen Willen zu bilden. Und das ist oft nicht einfach und dafür gibt es auch sehr unterschiedliche Mechanismen der Entscheidungsfindung in verschiedenen indigenen Gruppen. Und zum Beispiel oft gibt es sehr inklusive Versammlungen, wo man dann zusammentritt und sehr lange über verschiedene Themen spricht, um dann eine gemeinsame Forderung dann auch vorzubringen. Und indigene Völker haben auch teilweise interessante Aktivitäten gemacht, um ihre eigenen Protokolle dann anzunehmen, wo drinnen steht, wie sie eigentlich konsultiert werden wollen oder wie sie sich diese Beziehung zu anderen vorstellen. Also sie sind da durchaus sehr aktiv und überlegen sich natürlich ihren Willen. Das ist auch dynamisch, veränderbar, kontextabhängig etc. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das nicht zu vergessen, dass das immer ein Prozess ist. Dann wollte ich noch zu der Frage vom Verfassungsgericht, das hatten auch Sie, Herr, ich muss von Marshall angeführt. Ich habe jetzt nichts, vielleicht kann zum Verfassungsgericht meine Kollegin was sagen, aber ich denke, was in Brasilien ein sehr wichtiger Akteur ist, der immer noch sehr eine starke und teilweise unabhängige Rolle spielt, ist das Ministerio Público, also Public Prosecutor, der oft indigene Rechte schützt, teilweise auch zum Umweltschutz beiträgt. Und ich denke, so gerade im brasilianischen Kontext so einer der Akteure ist, mit dem man auch gut zusammenarbeiten kann, der viele Informationen hat. Ja, also den finde ich jetzt wichtig, den im Kopf zu haben, wenn man an Brasilien denkt. Dann zu Ihrer Frage, Herr Kraft, wollte ich sagen, dass Sie hatten gefragt, wie ich das beurteilen würde, wenn jetzt zum Beispiel Deutschland Wasserstofferzeugung oder erneuerbare Energien praktisch auslagert in Länder des globalen Südens. Inwiefern ist das kompatibel mit Rechten indigener Völker? Und ich denke, das ist immer eine Frage des Ausmaßes und wie man es macht. Und ich denke, so ganz generell wäre wahrscheinlich erstrebenswert, dass man nicht allzu viel Landdruck nach außen verlagert, weil dieser Landdruck in vielen Gebieten, der addiert sich, akkumuliert sich und irgendwann ist die Frage, ob alles noch miteinander vereinbar ist und kompatibel ist. Also die Länder, die indigene Bevölkerungen brauchen, die Länder, die man für erneuerbare Energie braucht, für Nahrungsmittelerzeugung, Biotreibstoffe etc. Also ich denke, dieses Wachstum ist irgendwo dann auch natürlich begrenzt durch die Grenzen unseres Planeten. Und das sollte dann auch wichtig sein, wenn man sich die Frage stellt, was man wohin auslagert oder wo man seine Energie herbekommt und wo man auch noch einsparen könnte. Ich hoffe, dass das die Frage möglichst beantwortet. Und wenn man Wasserstoffprojekte etc., kleinere erneuerbare Energieprojekte hat, dann ist natürlich auch immer die Frage, wie kompatibel ist das dann mit Rechten indigener Völker? Und ich glaube, das ist dann auch eine kontextspezifische Frage, wie man das dann angeht, wie man die einbezieht, ja, und ob es überhaupt sinnvoll ist. Dann hatte ich mir Notizen gemacht, die leider nicht, ich nicht mehr so gut verstehen kann. Waldschutzgrenzen. Okay, ja, die Frage von indigenen Bevölkerungsgruppen selber, inwiefern die teilweise auch an Grenzen stoßen, weil sie zum Beispiel mehr werden oder bestimmte Interessen haben, dass sie vielleicht auch den Wald nicht immer schützen können. Also das habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass es oft intern auch schwierig ist für indigene Völker, ihre eigenen Waldbestände dann auch zu kontrollieren und teilweise auch gegenüber eigenen Mitgliedern der Gemeinschaft und dass es da sehr wichtig ist, dass die selber immer wieder Bildungstrainings durchführen in ihren Gemeinschaften, dass sie die Bevölkerung sensibilisieren, dann haben sie oft Umweltmonitoring-Systeme und es gibt dann auch oft Strafen, die teilweise auch streng sind, teilweise auch sehr effektiv sein können, wo dann Menschen zum Beispiel bestraft werden, auch Indigene, wenn die zum Beispiel illegal Teile vom Wald abroden. Und ich denke, da ist es ganz wichtig, auch die politischen Strukturen der indigenen Bevölkerung zu stützen, auch gerade dieses Umweltmonitoring oder diese Weiterbildungsmaßnahmen, weil das wird natürlich ganz wichtig sein dann bei der Frage, wie indigene Völker sich dann auch in Bezug auf Umwelt weiterhin positionieren. Und dann noch eine kurze Erklärung zu dem Thema der Zertifizierung. Ich wollte nicht sagen, dass insgesamt Zertifizierung immer kontraproduktiv ist. Was ich sagen wollte, ist, dass ich denke, dass die Art, wie Zertifizierung derzeit durchgeführt wird, noch deutlich verbessert werden könnte und dass man da Fragen stellen könnte. Also man sieht, es gibt verschiedene Schwachstellen bei Zertifizierungssystemen. Und eines ist zum Beispiel, dass die Auditors bezahlt werden von den Zertifizierten selber, also ein gewisses Eigeninteresse auch zu haben, möglichst viel zu zertifizieren und oft sehr kurz zertifizieren. Und ich habe mir das angeschaut, dann bei der Soja-Zertifizierung, zum Beispiel RTS, Roundtable on Responsible Soy, ist ja eigentlich einer der stärkeren Standards. Aber gerade wenn es zum Beispiel um indigene Völker geht oder auch um Landrechte und Landkonflikte, da ist dann dieses Auditing doch sehr kurz, um sich von diesen komplexen Konflikten und Problemen ein Bild zu machen. Also die sind dann de facto meist so einen halben Tag oder einen Tag auf einer Farm, reden mit ein paar ausgewählten Personen, wo oft nicht klar ist, wie diese Personen ausgewählt werden. Und das wird dann als Evidenz genannt, dass es zum Beispiel keine Landkonflikte gibt. Und ja, teilweise ist diese Art des Auditings nicht ausreichend, um wirklich all das abdecken zu können, was sie wollen. Und da ist natürlich dann auch das Problem, dass diese Auditsysteme keine wirkliche Rechenschaft abgeben müssen, wenn dann etwas passiert. Und ich glaube, da könnte man sehr viel verbessern und sich überlegen, wie das anders funktionieren kann. Und auch zum Beispiel, Herr Köhler hat vorher angesprochen, die Grievance-Mechanismen. Und ich denke auch, dass im Moment ist es ja in der Hand von den Unternehmen selber, dass sich Betroffene, wenn sie irgendwelche Grievances, Beschwerden haben, sich an sie wenden können, an eine Beschwerdestelle, die aber nicht wirklich unabhängig ist und wo oft nicht transparent ist, wie die dann reagiert, wie die umgeht mit diesen Beschwerden. Und deswegen haben viele Betroffene dann auch kein Vertrauen in diese Maßnahmen. Und da könnte man sich überlegen, wie man das anders machen könnte. Ob jetzt zum Beispiel eine unabhängige Stelle diese Beschwerden aufnehmen könnte, also beispielsweise auch vielleicht das Ministerio Público, aber das ist jetzt einfach eine Idee aus dem Kontext von Brasilien, kann eine andere Stelle sein, die auch geschaffen wird zum Beispiel. Aber ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, noch mehr zu machen und auch zum Beispiel mehr Transparenz zu schaffen. Also zum Beispiel, wenn man sich diese Auditberichte ansieht, jetzt zum Beispiel von Soja, dass man dann auch wirklich das rückverfolgen kann, dass man das nachprüfen kann, dass Interviewzitate zum Beispiel nachverfolgbar gemacht werden. Also im Moment ist das oft einfach nur so ein Formular, wo bestimmte Dinge abgehakt werden und es ist dann sehr schwierig zu überprüfen, wie gründlich das durchgeführt wurde. Ja.
Ja. Also in Anbetracht der Zeit würde ich vorschlagen, dass wir der Frau Dr. Fernandes Ferreira noch das Wort und die Möglichkeit für Antworten geben. Frau Ferreira, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Lenz. Ja, wegen Verfassungsmäßigkeit, Verfassungswidrigkeit, also Frau Schilling-Wacker-Floh hat richtig gesagt, die Bundesstaatsanwaltschaft ist ein starker Partner von den Indigenen Brasiliens, weil zuerst wird ein Gesetzentwurf bei den Abgeordneten Parlament nun zugestimmt und wenn das positiv zugestimmt wurde, dann wählt der Senat darüber und am Ende, falls es durchgeht, dann muss der aktuelle oder der amtierende Präsident diesen Gesetzentwurf unterschreiben. Und da liegt ja die Gefahr. Es darf nicht die Unterschrift des Präsidenten haben, sonst wird es diese Veränderung bei der brasilianischen Verfassung geben. Deswegen befinden sich gerade auch verschiedene Vertreter von Indigenen aus verschiedenen Bundesstaaten da in Brasilien, weil gerade verschiedene Gesetzentwürfe abgestimmt werden von den Abgeordneten. Zum Beispiel gestern, den 8. Juni 2021, wurde von den, Indi- von indigenen Vertretern als der Tag der Rinderherde, ne? Als Anspielung auf den Spruch des amtierenden Umweltministers Ricardo Salles, als er letztes Jahr sagte, wir sollten die Pandemie ausnutzen, während alle so mit der Pandemie beschäftigt sind und viele, so gut wie viele Gesetze durchkommen zu lassen, die halt für die Agrarwirtschaft Brasiliens und verschiedene anderen Interessensgruppen wie vom Bergbau und so weiter sind. Und deswegen, das ist sehr, also das ist schwierig, ein Gesetz in der brasilianischen Verfassung zu ändern, weil zum Glück gibt es ja diese verschiedenen Schritte, bis es geändert wird. Aber man muss aufpassen, weil manchmal es kam schon vor, dass die Politiker versucht haben, das spät in der Nacht irgendwelche Gesetze durchzuboxen, ohne dass die Bevölkerung darüber wusste. Und das ist verfassungswidrig sozusagen. Und Herr Zedebe fragte über Lieferkette. Ich finde, dass Frau Schilling-Backerflor auch das gut angesprochen hat. Ich denke, dass man muss wirklich darauf achten, wie diese Abkommen stattfinden. Zum Beispiel, ich habe hier drüber nachgedacht, zum Beispiel jetzt gerade die Aschaninka, mit denen ich arbeite, sie fangen an, Früchte zu bearbeiten, damit diese in den Handel kommen. Ich glaube, dass es eine Möglichkeit gäbe, dass zum Beispiel ein Abkommen für solche Produkte gibt, die wirklich diese Umweltschutzregeln achten und das von kleineren Gemeinschaften produziert werden, statt von riesigen Großgrundbesitzern, die nicht auf die Rechte von zum Beispiel Indigenen oder es gibt andere Gruppen wie die Bewohner von Naturschutzreservate mit Recht auf nachhaltige Nutzung. Und ich glaube, es gibt verschiedene Produkte, die eventuell interessant sein konnten, aber natürlich die Wirtschaft ist viel mehr auf schnellen Gewinn und so viel wie möglich. Und deswegen ist es schwierig, über Lieferketten gerade zu sprechen. Das sind meine Antworten. Danke.
Vielen herzlichen Dank für die Ausführungen, für die spannenden Einblicke. Wir werden das Thema natürlich weiter parlamentarisch verfolgen. Und natürlich geht es auch insgesamt, obwohl wir jetzt sehr in der Diskussion auch in Details waren, generell auch um die Frage einer nachhaltigen globalen Entwicklung insgesamt und auch um die Frage Leave No One Behind, die ja auch Leitmotiv der SDGs, der globalen Nachhaltigkeitsziele für uns alle darstellt. Insofern vielen Dank für die Einblicke, für die Ausführungen. Wir bleiben natürlich bei dem Thema dran, parlamentarisch aus Deutschland heraus versuchen wir da auch eben unserer nationalen Verantwortung entsprechend gerecht zu werden. In dem Sinne vielen Dank, alles Gute. Wir schließen die Beiratssitzung somit, verabschieden uns bei allen externen Gästen. Ich bitte alle Beiratsmitglieder noch ganz kurz für die Formalia der nächsten Beiratssitzung in der Leitung zu bleiben. Das werden wir aber wie gewohnt in aller Kürze auch entsprechend handhaben können. Dankeschön.
Danke vielmals für die Einladung. Ich hätte gerne noch länger gesprochen mit Ihnen. Schönen Abend.
Wir auch. Wir stehen gerne zur Verfügung dann auch im Anschluss.
Ja, vielen Dank auch. Auf Wiedersehen.